Heute geht es um die Frage, wie man richtig glücklich sein kann. Und ich denke, das ist wahrscheinlich etwas, das jeder Mensch eigentlich will. Ob er sich diese Frage jetzt so oder diesen Satz so sagt oder nicht, aber eigentlich, wir wollen doch etwas, das uns Glück gibt im Leben. Wenn man mich als 20-Jähriger gefragt hätte, was macht glücklich, dann wäre mir nie im Traum in den Sinn gekommen, das irgendwie mit dem Glauben an Gott in Verbindung zu bringen. Oder sogar seinen Geboten, die Gebote Gottes, soweit ich sie überhaupt gekannt habe. Ich dachte, das sei etwas, das steht in dem Weg für wahres Glück. Ich hatte ja keine Ahnung damals. Und heute auch noch nicht so viel, aber ein bisschen mehr. Für mich hat sich dann einiges geändert, genau, das habe ich gesagt. Aber auch für Clint Cresham, das ist dieser Herr hier vorne. Der hat mit 32 Jahren den Sport-Olymp erreicht. Er hat nämlich die Super Bowl gewonnen. Das ist das größte Sportereignis der USA. Mit den Seattle Seahawks hat er das erreicht. Er hat jahrelang darauf hingearbeitet, hat danach gelächzt und alles gegeben. Und er hat gesagt, der Grund war, ich war überzeugt, wenn ich das erreiche, diesen Berg erklimmen kann, dann habe ich das größte Glück, das möglich ist. Und er hat es erreicht und er erzählt von dieser Zeit, nachdem er das erreicht hat, Folgendes. Er sagte, doch dann war der Moment da. Der Titel kam, das Glück allerdings nicht. Das machte mir Angst, weil ich das zu meinem Lebensziel gemacht hatte. Stellt euch mal vor, er hat sein Lebensziel erreicht und gedacht, jetzt! Und dann merkt er, das ist gar nicht das, was ich gedacht habe. Und er erzählt dann auch noch weiter, dass er in eine tiefe Lebenskrise gestürzt wurde, nachdem er den Gipfel erreicht hatte. Das ist gewaltig, oder? Was macht wirklich glücklich? Wir haben bei uns in Albisrieden vor kurzem eine vierteilige Predigtserie gehabt über so Freude an Gottes Ordnungen. Da dieser nette Herr, der da herumhüpft, der hat vielleicht auch Freude, wahrscheinlich nicht an Gottes Ordnungen, aber irgendwann hat er auch. Und wir sind da drauf gekommen auch, dass die Ordnungen Gottes eben auch etwas zu tun haben mit wahrem Glück. Einer der Schlüssel für wahres Glück sind seine Ordnungen. Das lesen wir auch im heutigen Predigttext, im Psalm 112, Vers 1. Halleluja! Glücklich ist der Mensch, der Ehrfurcht hat vor dem Herrn. Ja, glücklich ist, der sich über seine Gebote freut. Kurzer Vers. Also glücklich ist, denn jetzt werden zwei Dinge gesagt. Glücklich ist, wer Ehrfurcht hat vor Gott. Und zweitens, wer sich über seine Gebote freut. Also das ist die Ordnung Gottes. Wenn du glücklich werden willst, mach das. Halleluja. Gut, dann wäre jetzt die Predigt fertig. Nein, ich werde das natürlich ein bisschen ausführen jetzt. Was heißt das genau? Gerade auch bis bei dieser Ehrfurcht. Ich meine, wer von uns wäre auf die Idee gekommen, dass Ehrfurcht vor Gott etwas mit wahrem Glück zu tun hat? Ich denke, wenn wir ein Brainstorming gemacht hätten, das wäre wahrscheinlich nicht drauf gewesen. Und ein Pastorenkollege von mir hat vor einiger Zeit eine Predigt gehalten, Gottesfurcht, was hat er gesagt? Ja, Gottesfurcht, das vergessene Gebot. Und ich glaube, das stimmt. Auf der Predigt-Hitparade ist dieses Thema ziemlich weit unten. Aber in der Bibel sieht es ganz anders aus. Das hat einen ganz anderen Stellenwert. Das beginnt schon bei König Salomo, der weiseste Mann, der damals gelebt hat. Von ihm, also er war auch steinreich als König. Der hatte alles, was das Herz begehrt. Und dieser weise Salomo, der hat eine Untersuchung gemacht. Was ist der Sinn des Lebens? Oder eben auch, wie wird man wirklich glücklich? Und er hat über 12 Kapitel lang im Buch Prediger hat er untersucht und beschrieben, was macht glücklich oder eben auch nicht. Und dann am Schluss kommt er zum Fazit, Kapitel 12, Vers 13, das Endergebnis des Ganzen, lasst uns hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das soll jeder Mensch tun. Das ist eigentlich krass, oder? Nachdem er alles durchprobiert hat, was man mit Geld und Macht machen kann. Und er kommt zu diesem Ergebnis. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Das ist erstaunlich eigentlich. Und der weiseste Mann, der damals gelebt hat. Gibt es dann sonst noch Gründe, warum wir zum Beispiel eben diese Ehrfurcht vor Gott fördern sollen? Ich möchte hier noch zwei, drei nennen. Ein Grund ist, dass Ehrfurcht vor Gott schlau ist, weil Gott heilig ist. Wir haben vorher gerade ihn besungen, diesen heiligen Gott. Und wisst ihr, wenn wir jetzt einen Blick in die Ewigkeit werfen könnten, in den Himmel, jetzt gerade, in dem Moment, ich glaube, wir würden so klein werden mit Hut. Denn wir würden Gott sehen, der erhabene, mächtige Gott, wie er auf einem gewaltigen Thron sitzt, umgeben von großen, mächtigen Engelwesen, die die ganze Zeit immer rufen, heilig, heilig, heilig. Gott, Herr, Allmächtiger, der da war und der da ist und der da kommt. Und dann beginnen sie wieder von vorne, heilig, heilig, heilig. Vielleicht werden sie auch noch andere Dinge rufen, aber die machen nichts anderes und die können nichts Besseres machen als das, weil sie vor dem lebendigen Gott stehen. Gott ist heilig. Und ich glaube, wenn wir über Gott nachdenken und das nicht berücksichtigen, kommen wir zu einem falschen Gottesbild. Dann ein zweiter Grund, warum es durchaus weise ist, Ehrfurcht zu haben vor Gott, ist, weil er Richter ist. Die Bibel sagt uns, dass jeder Mensch einmal vor Gott Rechenschaft ablegen muss für das, was er getan hat und eben auch für das Verborgene, für alle verborgenen Gedanken und Taten. Nun, Gott sei Dank bei den Menschen, die Jesus in ihr Leben aufgenommen haben, dort geht es nicht mehr darum, ob ich vor Gott bestehen kann oder nicht. Das geht nicht um eine Grundsatzfrage, kann man froh sein. Es geht mehr darum, es wird untersucht, wie oft hat der Retter Jesus in meinem Leben auch Herr sein dürfen. Oder will ich nur den lieben Gott, der mich rettet, oder darf er auch Herr sein in meinem Alltag, nicht nur am Sonntagmorgen, sondern auch am Montag und Dienstag und immer. Und je nachdem, werden wir Lohn empfangen oder in gewisser Weise auch irgendwelche Nachteile. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber Paulus beschreibt das in diesem Kapitel 2. Korinther 5, Vers 10, wenn er sagt, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, also sogar der Paulus selber auch, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, sei Gutes oder Böses. Also, Ehrfurcht vor Gott, sicher schlau. Und ein letztes noch, warum das gut ist, weil das, die Ehrfurcht vor Gott, weil das mit bestimmten Versprechen verbunden ist. Verheißungen. Mit anderen Worten, hast du Ehrfurcht vor Gott, hat das positive Auswirkungen auf dein Leben. Ich möchte mal drei von diesen Verheißungen, Versprechen nennen. Das erste, Psalm 111, Vers 10. Ehrfurcht vor Gott, vor dem Herrn, ist der Anfang wahrer Weisheit. Also wer immer wirklich weise werden will, seine gesunde Lebensweisheit, Ehrfurcht vor Gott. Dann Psalm 103, Vers 13. Wie sich ein Vater über seine Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Das heißt, wenn du Gott fürchtest, begegnet er dir nicht so wie ein strafender Richter, sondern wie ein barmherziger, liebevoller Vater. Schön, oder? Und noch die letzte Stelle, Sprüche 14, Vers 27. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist eine lebensspendende Quelle. Hey, das wäre so, das wäre eine Quelle zu Hause, in der Wohnung. Wenn du hingehst, dann fühlt dich das, oh, und du fühlst dich wie neu geboren. Dann gehst du in den Alltag, kommst wieder nach Hause. Ja, eigentlich sagt genau der Text etwas Ähnliches, oder? Eine lebensspendende Quelle. Also das klingt nach Lebensqualität. Und trotzdem, wenn wir jetzt uns das vorstellen, Ehrfurcht haben vor Gott, das klingt schon irgendwie ein bisschen gewöhnungsbedürftig, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber wir müssen aufpassen, dass wir das richtig verstehen. Denn wer eine gesunde Ehrfurcht vor Gott entdeckt, der entdeckt etwas anderes als Angst. Also Ehrfurcht vor Gott ist nicht Angst. Wir müssen hier zwei Dinge auseinanderhalten. Angst, wenn wir richtig Angst haben, dann lähmt uns das. Dann verstecken wir uns im hintersten Ecken. Aber diese Ehrfurcht, von der die Bibel her spricht, die zieht dich zu ihm hin. Du freust dich, oh, das zieht dich an, es ist keine Angst. Steht auch so im Psalm 31, so ähnlich. Wie groß ist deine Güte, die du bereithältst denen, die dich fürchten, die du denen erweist, die sich bei dir bergen. Also Gott fürchten und sich bei ihm bergen, das gehört zusammen. Wer richtige Ehrfurcht vor Gott entdeckt, der weiß, hey, bei meinem Vater bin ich in Sicherheit, in seinen liebenden, starken Armen. Also wir sehen, gesunde Ehrfurcht vor Gott ist wesentlich, wenn wir richtig glücklich sein wollen. Und darum auch vielleicht die Frage, wie bekommen wir Ehrfurcht vor Gott? Kann man das irgendwo kaufen? Nein, wahrscheinlich eher nicht. Wie bekommen wir das? Der Psalm ist so gewaltig, der gibt uns auf so viele Fragen Antwort. Hier heißt es zum Beispiel, Psalm 34, Vers 12, kommt her, ihr Kinder, hört mir zu, ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Also das bedeutet, man kann das irgendwo auch ein Stück lehren oder es muss uns vielleicht auch gelehrt werden. Ich glaube, einerseits passiert das hoffentlich immer wieder mal in Predigten, dass man dieser Heiligkeit begegnet, dieser Ehrfurcht, aber eben auch ganz speziell im Lesen der Bibel. Also wenn wir Gottes Wort studieren, wenn wir uns da rein vertiefen, und ich meine jetzt nicht irgendwie, manchmal, also geht es mir wahrscheinlich wie euch auch, dass man so liest und man bleibt ein bisschen an der Oberfläche und dann, das ist okay, das darf auch sein mal. Aber manchmal, und das glaube ich jetzt, das ist das Entscheidende, gehen wir auch ein bisschen tiefer, man denkt darüber nach. Man sagt, was hat Gott hier wirklich gemeint und wer ist Gott? Und wenn man so dann über das nachdenkt, über das Wesen Gottes, dann begegnet man dieser Ehrfurcht. Oder das löst uns Ehrfurcht aus. Und weiter entsteht Ehrfurcht auch, wenn wir ihn gemeinsam von Herzen anbeten. Ich glaube, ähnlich wie vorher. Psalm 40, Vers 4. Er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, zu loben unseren Gott. Das werden viele sehen und sich fürchten und auf den Herrn hoffen. Ich finde diese Reihenfolge so speziell. Also man lobt Gott mit Liedern. Einige sehen, viele sehen das. Und was löst es aus? Sie fürchten sich. Und was passiert dann? Die hoffen auf Gott. Also sehen wir das Spezielle von dieser Ehrfurcht. Also das heißt auch, wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben, dann wird er uns wirklich auch in diese Ehrfurcht hineinleiten. Aber es hängt damit zusammen, dass wir bewusst diese Texte von Herzen singen. Ich muss mich immer wieder dazu, ich muss das wieder sagen, hey, wir sind jetzt hier, Text, ich stehe vor Gott, vor Jesus. Man weicht so schnell ab auch beim Lobpreis und sagt, schade. Und auch wenn wir Gottes Schöpfung betrachten, hilft uns das, dass wir Ehrfurcht bekommen vor dem Schöpfer. Vielleicht ein Bild aus dem Universum, so diese Galaxien, und man denkt, boah, krass, das hat Gott gemacht. Wenn man so in der Nacht hochschaut, sieht man alles schwarz und ein paar helle Punkte. Aber da ist es ja gewaltig farbig. Oder ein Bild von einem Sonnenuntergang, oder du siehst den Sonnenuntergang, oder schneebedeckte Berge. Oder auch ganz speziell finde ich auch ein schlafendes Kindlein. Die Schöpfung lehrt uns Ehrfurcht vor Gott. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber besonders ehrfürchtig werde ich auch, wenn ich mir bewusst mache, was Jesus am Kreuz für mich getragen hat. Gerade Karfreitag finde ich immer wieder enorm bewegend. Wenn man sich das so plastisch vor Augen führt, der sündlose Jesus hat für mich all das auf sich genommen. Für uns alle. Er hat unsere Schuld getragen und aus der Welt hinaus geschafft, damit wir frei sind von dem, was uns belastet, was uns trennt von Gott. Angesichts solcher Liebe, da bekomme ich Ehrfurcht vor diesem Gott. Und ich kann nicht einfach diese Gebote übertreten. Oder aber, wenn es mir doch passiert ist, dass es mir gerade wieder leid tut. Und ich sage ihm, es tut mir so leid. Aber wisst ihr, damit der Tod von Jesus in unserem Leben eine Wirkung hat, müssen wir diesen Jesus annehmen. Wir müssen ihm unsere Schuld bringen und ihn annehmen. Und ich sage das bewusst, denn es gibt viele Leute, die meinen es eigentlich wirklich gut. Und sie mühen sich ab, indem sie versuchen, Gottes Gebote zu halten, damit sie vor Gott irgendwie annehmbar sind und es irgendwie vielleicht dann doch reicht am Schluss des Lebens. Und ich glaube, einige, die machen gewaltige Opfer, die sie bringen. Aber wie viel nützt das? Es nützt gar rein nichts. Nicht mal so viel, es nützt gar nichts. Ich brauche diesen Jesus, nur er allein kann meine Lebensschuld von mir wegnehmen, weil er der Einzige ist, der ohne Sünde war. Übrigens, wenn eine gesunde Ehrfurcht in einem Land vor Gott fehlt, dann geht dieses Land in der Regel schwierigen Zeiten entgegen. Dann nimmt der Wert des Lebens ab. Man beginnt zum Beispiel auch über staatlich legitimierte Hilfe zum Sterben nachzudenken. Es wird ein Thema, alte, senile Menschen von ihrem Leiden zu erlösen, indem man nachhilft. Und jemand hat mir gesagt, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich könnte es mir vorstellen, dass es heute leichter ist, ein ungeborenes Kindlein abzutreiben, zu töten, als einen Baum zu fällen. Beim Baum braucht es eine Bewilligung vom Amt. Könnt ihr euch mal vorstellen, da draußen sind ein paar schöne Bäume. Was würde passieren, wenn wir jetzt hingehen würden mit einer Motorsäge? Das gäbe einen Riesenaufstand. Und ich frage mich, was ist jetzt wichtiger, ein Kind oder ein Baum? Und das ist das, was mich brutal belastet, ehrlich, in der Schweiz. Ich finde das nicht nur in der Schweiz, aber auch, das ist ganz, ganz schlimm. Und wenn unter Christen auch Gottesfurcht fehlt, dann wird es auch normal, Dinge zu tun, die Gott nicht möchte, die er ganz klar gesagt hat, hey nein, tu das nicht. Dann sehen es Gläubige auch nicht mehr ein, warum er bis zur Hochzeit wirklich warten muss, mit Zusammenziehen oder mit Sexualität ausleben oder warum der Partner wirklich gläubig sein muss. Aber wenn wir Gott kennen und Ehrfurcht haben vor ihm, dann wissen wir, er hat diese Gebote nicht erlassen, um uns einzuschränken, um uns irgendwie an der kurzen Leine zu halten, sondern weil er uns damit helfen will. Und dann wissen wir auch, dass Sexualität etwas Schönes ist, etwas Einzigartiges, aber Gott hat es in den Schutzrahmen der Ehe gelegt. Und dann wissen wir auch, dass Gott mit jedem Ehepaar eigentlich sein Reich in dieser Welt bauen will. Und das geht nun mal nur, wenn beide Partner gläubig sind. Also Ehrfurcht vor Gott bewirkt oder hilft, dass wir ihm gehorsam sind und das wiederum, das öffnet uns Gottes Segenstore. Und ich stelle mir das manchmal so vor wie ein Bild, dass wie so ein Segenstrom runterkommt und wenn ich das tue, was er mir sagt, dann stehe ich voll drin. Der Segen fließt über mich runter und ich bin voll in diesem Segen drin. Und das ist das Beste, was einem passieren kann. Wie steht es um deine Gottesfurcht? Wie steht es da? Wo haben wir Handlungsbedarf? Investier dich doch da rein. Es hilft dir, glücklich zu leben. Und die zweite Ordnung, die uns der heutige Bibeltext gibt, um glücklich zu sein, lautet: Ja, glücklich ist der, der sich über seine Gebote freut. Im Grundtext heißt sogar, der große Freude hat über seine Gebote. Also richtig große Freude. Und vielleicht müssen wir uns mal fragen, ja, ist das bei mir so? Freue ich mich an den Geboten Gottes, an allen? Oder sind sie mir irgendwo ein bisschen ein Dorn im Auge, gewisse Gebote? Oder nerv ich mich, wenn der Prediger das anspricht von vorne? Warum können wir uns denn freuen über diese Gebote? Also erstens mal können wir uns freuen, weil sie uns schützen. Und zweitens, weil sie uns zeigen, wo wir unseren Lebensdurst stillen können. Und auf diese beiden Punkte möchte ich jetzt noch ein bisschen eingehen. Ich bin überzeugt, Gottes Gebote sind wie Leitplanken auf einer kurvenreichen Straße. Sie engen uns nicht ein, sondern die helfen uns, dass wir nicht von der Straße runterkommen. Und ich glaube, dieser LKW-Fahrer da vorne, der hat sich nicht aufgeregt über die Leitplanken, der war extrem froh, dass die da waren. Der Diabolos, der Durcheinanderbringer, Satan, der zieht ein Chaos hinter sich her. Schon seit dem sogenannten Sündenfall. Und wo Menschen ihm folgen, auch unbewusst, da wird aus Gut, wird Böse. Und als etwas, das eigentlich böse ist, sagt er plötzlich, ja, das ist dann schon gut. Wo wir Gott und seine Ordnungen aus den Augen verlieren, verlieren wir die Orientierung. Es gibt ein Durcheinander, ein heilloses Durcheinander. Und jetzt kommt Gott und gibt uns Leitplanken, paff, paff, und schützt uns, dass wir in diesem großen Durcheinander nicht von der Straße abkommen, sondern dass wir sicher am Ziel ankommen. Ihr Lieben, das ist der Sinn der Gebote. Und der Widersacher, er will uns die ganze Zeit einreden, das ist eine Einschränkung, das ist mühsam, das ist ja kleinlich, kannst du heute nicht mehr bringen. David hat genau das auch erlebt. Psalm 17, meine Schritte folgten deiner Spur, deiner Leitplanken und kamen dabei nicht zu Fall. Er kam nicht zu Fall, es hat ihm geholfen. Ich habe vor vielen Jahren, habe ich dieses Bild mal gesehen, ich finde das cool, das ist Roger Federer da, der Kleine da. Roger Federer, der hat eine PR-Aktion gemacht auf einem Helikopterlandeplatz in Dubai. Da hinten ist Dubai, ziemlich hoch. Und jetzt seht ihr hier, hat es da so Schutzgitter rundherum. Und der Roger hat sich sowas von aufgeregt über diese Schutzgitter. Die haben ihm die ganze Sicht genommen und ihn so eingeengt in seiner Entfaltung vom Tennis. Natürlich nicht. Der war froh über diese Schutzgitter. Der war froh, das gab eine zusätzliche Sicherheit. Und wisst ihr, genau so sehe ich Gottes Ordnungen für uns. Es ist eine göttliche Lebenshilfe. Ein wunderbarer Schutz. Und darum freuen wir uns darüber. Und wo wir irgendwo Mühe haben mit diesen Geboten, da fragt dich ja, wer weiß es wohl besser, du oder der lebendige Gott? Und er meint es wirklich gut. Man kann das Ganze auch aus einer anderen Perspektive beleuchten, nämlich Gottes Ordnungen erklären uns gewisse Gesetze des Lebens. Es gibt diverse Gesetzmäßigkeiten, biologische Gesetze, mathematische Gesetze, aber auch physikalische Gesetze. Also das ist ziemlich wichtig, wenn man auf einen Baum klettert, dass man das berücksichtigt. Und das Wissen um diese Gesetze und das Reden, Gott von Kraft der Schwerkraft, das Gesetz der Schwerkraft, das ist jetzt keine Angstmacherei, sondern das ist einfach ein Schutz für dein Leben. Und wahrscheinlich käme niemandem in den Sinn, diese Gesetze wegzuerklären, weil es ihm nicht passt. Weil er findet es doch blöd, diese Einschränkung. Weil das macht uns nicht frei vor den Folgen, vor dem Schaden, der daraus passiert. Und auch hier wieder der Link zu Gottes Ordnungen, genauso bei denen. Wenn du darüber hinweggehst, wegerklärst, dann macht es dich nicht frei vor dem Schaden. Jesus hat uns seine Gebote gegeben als Hilfe, damit wir nicht verletzt werden, damit andere nicht verletzt werden, und zwar körperlich wie seelisch. Und der zweite Grund, warum wir uns freuen können über seine Gebote, sie zeigen uns, wo wir unseren Lebensdurst wirklich stillen können. Das ist für Gott, ich glaube, einer der wichtigsten Punkte überhaupt. Gott will deinen Lebensdurst stillen. Und darum hat er ja im ersten der 10 Gebote gesagt, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Denn Gott kann mir den Lebensdurst nur stillen, wenn ich ausschließlich bei ihm trinke. Und ich muss euch ganz offen sagen, das ist für mich eine der größten Herausforderungen. Nur ausschließlich bei Gott zu trinken. Und die Herausforderung finde ich darum so groß, weil diese Konkurrenzdinge meistens gar nicht so übel sind. Also es ist eigentlich nicht ein Problem an und für sich. Also ich möchte das mal ein bisschen ausführen, was ich da meine. Gott hat ja die Intelligenz in uns Menschen hineingelegt, dass wir guten Menschen, sage jetzt wir, ja, ich war ja nicht dabei, wir haben das Internet erfunden. Das ist doch genial. Mit ein paar Klicks kannst du das Wissen vieler Professoren anzapfen. Du kannst Daten über die ganze Welt hinweg verschicken. Das ist so genial. Und dann hat Gott auch die Kleider erfunden. Hat Adam und Eva Kleider gegeben, die waren ziemlich froh. Das war gut. Weiter hat Gott uns Menschen kreative Gaben gegeben und irgendwer hat mal die Musik erfunden. Und Musik ist jetzt ja nicht lebensnotwendig. Also ich glaube, wir würden nicht sterben, die meisten wahrscheinlich nicht, wenn es Musik nicht gäbe. Und doch hat es uns gegeben, einfach so, zum Genießen. Und überhaupt hat Gott die Genussfähigkeit in uns Menschen hineingelegt. Wir können genießen, Hobbys, Ferien und so weiter. Also wir sind nicht einfach so Arbeitsroboter, die nicht anders können als bügeln, bügeln, bügeln. Wir können genießen. Gott hat all das und vieles mehr wunderbar gemacht. Das sind alles gute Dinge. Aber genau dieses Wunderbare hat der Mensch genommen und auf einen Sockel gehoben und zu einem Gottersatz gemacht. Und warum? Weil er Gott abgelehnt hat und so Gottes Liebe verloren hat. Und vorher, vor dem sogenannten Sündenfall, haben die ersten Menschen unglaublich viel Liebe von Gott bekommen und Wertschätzung. Keiner von uns hat jemals so viel Liebe bekommen wie die ersten Menschen. Das muss gewaltig gewesen sein. Und das ist alles weggebrochen. Das ist Katastrophe. Ich weiß gar nicht, wie Adam und Eva weiterleben konnten nachher. Das muss ganz krass gewesen sein. Und jetzt versuchen wir Menschen durch all diese Dinge etwas von dieser Liebe zurückzubekommen. Erfüllung. Und wir suchen das in Dingen, die an und für sich ja gut sind. Wie zum Beispiel Essen. Aber heute hat auch Essen wieder in gewisser Weise einen gottähnlichen Stellenwert. Ich denke an vegan Essen, das nimmt in gewissen Kreisen schon fast religiöse Züge an. Oder gerade das Gegenteil. Vor einigen Monaten habe ich da das Bild gesehen im Internet. Das ist Franck Ribéry, ein Fußballer. Der hat in einem Edelrestaurant ein vergoldetes Steak gegessen für 1000 Dollar. Und ich denke, das ist irgendwie krank, sorry. Aber. Und gleichzeitig verhungern Menschen. Also das ist nicht mehr gesund. Oder Kleider. Kleider sind ja ursprünglich gut, haben wir gesehen, die sind wirklich gut, wir sind alle froh. Aber was ist daraus geworden? Stichwort Modeindustrie. Wie viele Models wären fast in die Magersucht getrieben, sind magersüchtig und geben unseren Jungen ein unerreichbares Vorbild, an dem sie fast kaputt gehen. Wie viele geben Geld für Kleider aus, das sie gar nicht haben, damit sie irgendwo denken, ja, dann bin ich ein bisschen mehr wert. Auch Medien sind ja grundsätzlich voll okay. Handy, Fernseher, Computer, das ist alles ist okay. Aber wie viele Fernsehsüchtige gibt es heute? Es gibt Unmengen an Serien, an Filmen, die man anzapfen kann. Du kannst Fernsehen schauen, bis die Augen viereckig werden. Das ist kein Problem. Und all das, damit Menschen versuchen, sich etwas zuzuführen, etwas, das ihre innere Leere füllt. Es muss doch einen Grund geben, auch zu leben. Diese Dinge, die sind im Grundsatz nicht schlecht, oder? Aber oft versuchen wir daraus, unseren Lebensdurst zu stillen, lassen uns davon binden und indem wir das tun, drehen wir Gott den Rücken zu. Und das ist eigentlich das Dilemma. Aber durch den Kontakt mit Jesus haben wir wieder Zugang zu dieser göttlichen Lebensquelle. Nicht genau gleich wie Adam und Eva, sie waren ja vollumfänglich, da auch körperlich. Aber wir haben diesen Zugang wieder zur Lebensquelle, die uns mehr geben kann als irgendetwas Irdisches. Das sagt Jesus, sagt, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Wenn wir also unsere Langeweile, unseren Drang nach Liebe und Bestätigung mit Jesus füllen, den Kontakt zu ihm suchen, uns ja freischaufeln von all den Dingen, die auch noch da sind, dann wird er unseren Lebensdurst stillen. Und gerade, wir müssen wie suchen. Ich habe oft auch, oder lange auch gedacht, ja, Jesus suchen, ich muss ihn doch nicht mehr suchen, ich habe ihn ja schon gefunden. Natürlich stimmt das, aber irgendwo muss ich ihn suchen, damit ich wieder anzapfen kann im Alltag. Ich glaube, das ist noch ein anderes wichtiges Bild auch. Und wenn wir das tun und er uns füllt, dann können wir viel unabhängiger durchs Leben gehen. Da bin ich nicht darauf angewiesen, dass meine Frau mir jeden Tag 5-mal sagt, was für ein toller Hecht ich bin und wie sie mich liebt, wobei ich nichts dagegen habe, das darf sie schon sagen. Aber ich bin nicht darauf angewiesen. Ich bin irgendwo vielleicht durch den Liebestank auch von Jesus schon gewisserweise abgedeckt. Jemand hat mal gesagt, wenn du keinen Hunger mehr danach verspürst, Gott zu begegnen, dann bist du zu gesättigt von anderen Dingen. finde es noch einen ganz unbequemen Satz, hat wahrscheinlich Wahrheit dran. Ich sage es nochmal. Wenn du keinen Hunger mehr danach verspürst, ganz ehrlich, Gott zu begegnen, dann bist du zu gesättigt von anderen Dingen. Also ich erlebe das auch. Was soll ich sagen? Wenn ich übertreibe mit gewissen Dingen, dann wirkt sich das auf meine Gottesbeziehung aus. Jesus kann unseren geistlichen Hunger nur stillen, wenn wir ihn im Alltag suchen und nicht gleichzeitig unseren Hunger an Zeugs stillen wollen, das uns nicht wirklich satt machen kann. Ich behaupte mal, die meisten von uns, inklusive mir, wir haben einen oder mehreren Bereiche, die wir zu hoch auf den Sockel heben und einen gottähnlichen Platz geben. Wo ist das bei dir der Fall? Wenn wir jetzt Wunder nehmen, ob da irgendwas was aufpoppt, ob du es genau weißt oder ob du nachdenken musst. Also bei mir sind das die Sportnews, muss ich euch sagen. Sportnews, ich habe schon von klein auf, hat mich das so interessiert, wurde da infiltriert oder infiziert, weiß nicht. Und das ist ja an sich, also Sportnews ist ja nichts Schlechtes, oder? So ein Tennismatch schauen vom Roger, wenn er wieder mal gewinnt oder so, ist ja nichts Negatives. Aber wenn das jetzt immer mehr wächst und ein Ausmaß annimmt, irgendwann verschiebt sich das von gesund zu ungesund. Und wo genau das ist, das kann ich nicht sagen. Das muss uns der Heilige Geist zeigen. Wo ist dein Bereich? Wo ist dein Bereich? Ein Eingeständnis ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Und dann fragen wir doch Jesus und denken selber darüber nach, wie kann ich das Zeug, das Ding runterhieven von einem Sockel? Wie bringe ich es runter? Ich möchte uns Mut machen, seien wir auch radikal. Vielleicht kann man sogar mal sagen, für eine gewisse Zeit, gar null. Null Konsum von etwas, also etwas auf null reduzieren und dann wieder irgendwo gesund einsteigen oder wie auch immer, was auch immer. Man kann es, ja, wie auch immer. Aber es geht um das erste Gebot und darum, wie wir richtig glücklich leben können. Insgesamt können wir diese drei Stichworte festhalten für diese Predigt, dass wir, wie wir ein glückliches Leben führen können, dazu braucht es Ehrfurcht vor Gott und seinen Geboten, dass ich seine Gebote als Schutz anerkenne und ernst nehme. Und das Dritte, dass ich nichts an seine Stelle setze, weil nur er meinen Lebensdurst stillen kann. Und nochmals, seine Gebote, die wollen uns nicht runterdrücken, einengen. Sie wollen uns helfen, ein richtig glückliches Leben zu führen. Und das wünsche ich uns allen. Amen. Dann bete. Ja, lieber Herr Jesus Christus, danke vielmals, dass wir dir so wichtig sind. Herr, du weißt, wo wir leben, in was für einer Welt, was wir für ein Durcheinander haben, manchmal in der Welt und in uns hinein vielleicht auch. Und danke, dass wir dir nicht egal sind, dass du uns hilfst, dass du uns Leitplanken gibst, wo wir uns daran orientieren. Und Herr Jesus, ich weiss nicht, wo wir stehen, wo wir da hinein sind. Vielleicht gibt es gewisse Gebote, die uns ganz speziell recht Mühe machen oder wo wir gar nicht Wand halten. Ich bitte dich, hilf uns, dass wir einen Blickwechsel machen können. Dass wir dir uns anvertrauen und glauben, du meinst es gut. Gib uns Kraft, Herr Jesus. Dort, wo wir anstehen, auch, wo wir es gerne möchten, aber es geht nicht. Dass wir auch dort wie neu anzapfen an deiner Kraft. Danke, dass du viel Geduld hast für uns. Viel Liebe hast für uns. Und dass du es gut meinst. Vielen, vielen Dank, Herr. Amen.